vereinfacht mit ein paar Texten aus der Bibel. Also ich habe ganz viele Texte heute Morgen, aber zuerst einen kleinen Teil. Lukas 24, 1-7. Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, ihn aber nicht. Ja. Während sie noch ratlos überlegten, standen plötzlich zwei Männer in leuchtenden Gewändern bei ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte? Dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde. Unnötige Vorbereitungen zum Einbalsamieren. Mindestens dreimal hat Jesus sein Opfertod und Auferstehung angekündigt. In Galiläa steht es in der Bibel. Also vielleicht ist es noch x-mal mehr denn in Judäa oder in Jerusalem. Und die Frauen waren aus Galiläa. Oft hat doch Jesus etwas vorausgesagt, das dann genau so ist eingetroffen. Das ist noch nicht lange her, Palmsonntag. Da hat er sich gesagt, aber er hat sich nicht nur so gesagt, das ist biblisch vorausgesagt. Ich brauche einen Esel. Und hat die Jünger geschickt, zwei, geht und so. Ihr werdet einen Esel finden, ein kleines Eseli nebendran und so. Und nehmt das. Und wenn man euch fragt, dann sagt das und das. Und es ist genau so eingetroffen. So nebenbei sollten wir nicht manchmal solche Esel sein, die Jesus in die Stadt hineintragen. Versteht ihr? Nicht Esel wegen Esel, sondern einfach Leute, die Jesus in die Stadt hineintragen. Dann ein weiteres Mal, auch gerade kürzlich, in der Geschichte mit Jesus, ein Passamahl. Wo sollen wir das Passamahl feiern? Ja, geht in die Stadt. Dort werdet ihr einen Mann sehen, der einen Krug trägt. Lauft dem nachher und sagt ihm, wo können wir das Passamahl feiern? Und der wird euch sagen, ja, ich zeige euch wo. Und es ist genau so geschehen. Wieso nicht an Auferstehung glauben, wenn doch auch im Alten Testament so Auferstehungen haben stattgefunden. Und dann im Neuen Testament durch den Dienst von Jesus, der Jüngling von Nain, Sohn von einer Witwe, der Tochter vom Jairus, der Lazarus, erst kürzlich. Hätten die Frauen an die Auferstehung geglaubt von Jesus, dann wären sie nicht zum Grab gekommen, zum Einbalsamieren. Dann hätten sie nicht die Sachen vorbereitet. Hätten sie die Ankündigung von Jesus, von der Auferstehung, verstanden? Oder wenigstens, ja, dann wären sie nicht überrascht gewesen von der Auferstehung und wären sie auch nicht mit ihrem Öl zum Einbalsamieren erschienen. Jetzt möchte ich zu einem anderen Text kommen. Ja, wunderbar. Emmaus-Jünger. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. «Was beschäftigt euch denn so sehr?», fragte Jesus. «Worüber redet ihr?» Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte: «Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat.» «Was denn?», fragte Jesus. Sie erwiderten: «Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unser hohen Priester und die Obersten haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen, von dem haben wir ja gerade gelesen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie sind am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden. Als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: «Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten?» Danach erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen, doch die Jünger hielten ihn zurück und baten: «Bleib doch bei uns. Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel.» Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er von vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schriften erschloss, sagten sie da zueinander. Unverzüglich brachen sie auf, kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und alle, die sich zu ihnen hielten. «Der Herr ist wahrhaftig auferstanden», riefen sie, riefen diese ihnen entgegen. «Er ist Simon erschienen.» Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Das sind die zwei, die Emmaus-Jünger. Vielleicht sind ein paar hier, die kennen das noch vom Unti, vom biblischen Unterricht. Das ist ein Holzschnitt. Und da war irgend bei einem Unterrichtsmaterial dabei gewesen. Ich weiß nicht von wem, ich habe das nicht mehr gefunden, von wem das ist. Aber er hat zwei so Holzschnitte gemacht. Der zweite ist jetzt gerade hier. Jesus mitten unter ihnen. Seht ihr den Unterschied? Also im Gesichtsausdruck von diesen zwei nichts. Die Sonne ist immer noch schwarz. Pfingsten, ja, es wird gegen Abend sein, ja, untergehende Sonne und so. Aber die haben einfach nichts verstanden, haben Jesus nicht erkannt. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie man so niedergeschlagen ist, da nimmt man die anderen Leute nicht mehr so wahr, nicht mehr so gleich wahr. Aber trotzdem hat das Herz ja schon bereits gebrannt. Die zwei Jünger sind voll Gedanken im Austausch über das Worst-Case-Szenario, das eingetroffen ist, 3 Tage vorher. Das heisst, sie sind jetzt schon 3 Tage, also das sind kurze 3 Tage nach, biblisch, nach jüdischer Zählweise. Oder der erste zählt man schon und der letzte zählt man auch. Jetzt sind sie schon so unterwegs. Den ganzen Sabbat haben sie auch so erlebt. Wir haben gehofft, Jesus würde Israel erlösen. Ah ja, ein paar Frauen haben gesagt, er lebt. Engel haben es gesagt. Haben sie gesagt. Und dann sind ein paar jüngere Kollegen sie zum Grab gegangen und es stimmt, was die Frauen haben gesagt vom leeren Grab. Aber keine Spur von Jesus. Sagen sie zu Jesus. Das kann ja sein, dass wie wenn der Beato bei mir wäre, oder? Und ich wäre jetzt so ein Emmaus-Jünger und ich würde ihm in die Augen schauen und sagen, keine Spur von Jesus. Oder? Oder ich würde sagen, keine Spur von Beato. Keine Spur von Jesus, haben sie Jesus gesagt. Und die Antwort von Jesus, es hat so müssen sein. Jesus hat müssen leiden. Und dann ist es losgegangen, durch das ganze Alte Testament durch. Zum Glück war das ein langer Weg bis Emmaus. Von Mose, Propheten, Psalmen, die ganze Bibel ausführlich hat doch überall hat's doch Spuren davon, dass der Messias muss leiden und wird auferstehen. Dass es das Lamm Gottes ist, dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünde vor der Welt trägt. Das Samenkorn, wo Jesus hat gesagt, wo in die Erde muss, in den Tod hinein muss, weil sonst kein neues Leben kommt. Keine Multiplikation kommt. Ja, aber wenn Jesus lebt, wo ist er denn? Wenn Jesus hat gesagt, ich bin, hat er seine Macht geglaubt. Hat ja ein religiöser Schwindler können sein. Wie hat Jesus die zwei überzeugt, dass er auferstanden ist und lebt? Und wahrhaftig der Messias ist. Seine Freunde, wie hat er die überzeugt? Nicht durch «Hallo, Ibis!» hat ja jeder können sagen. Jesus hat etwas da, wo kein Betrüger hat in den Sinn kommen. Eine Handlung, wo nur Jesus hat können wiederholen und im Zentrum vom letzten Zusammensein im Obergemach war. Das war nur Jesus mit den 12 Jüngern. Er hat Brot genommen, hat gedankt, hat es gebrochen und hat ihnen gegeben. Jede Bewegung, das Dankesgebet, alles hat bewiesen, dass er Jesus ist. Wie 4 Schritte, das Brot nehmen, danken, brochen, und weitergeben. Vielleicht haben sie jetzt auch die Wundermal gesehen, aber nicht das ist im Zentrum. Das Brotbrechen war im Zentrum. Sie haben den anderen Jüngern nachher gesagt, am Brotbrechen haben wir ihn erkannt. Auch bei der Speisung der 5000, das hat auch gerade müssen wieder in den Sinn kommen, hat Jesus genau so gemacht. Er hat das Brot angenommen, hat gedankt, hat es gebrochen, hat es den Jüngern weitergegeben und es ist mehr und mehr und mehr geworden. Ich bin das Brot vom Leben, hat er dazu mal erzählt. Ich gebe mein Leib hin, wo das Brot vom Leben ist. Das alles ist plötzlich in Erinnerung gekommen. Der Fremde, in Anführungszeichen, das ist Jesus. Sobald Jesus das Brot gebrochen hat, sein Leib gebrochen ist, wo sie das verstanden haben, ist Jesus nicht mehr da gewesen. Aber er war lebendig und lebendig geblieben für sie. Haben sie jetzt zu Nacht gegessen? Nicht. Jetzt sind die zwei mit leerem Magen 11 Kilometer nach Jerusalem getächelt, oder? Gerannt in der Nacht mit knurrendem Magen, weil die Botschaft einfach sie nicht haben können, den anderen verschwiegen. Unmöglich. Jesus lebt. Das ist ja die grosse Schwierigkeit der biblischen Archäologen von Teilen. Die nicht an die Auferstehung glauben, die müssen ja immer noch Jesus suchen, bei den Toten. Er lebt, ist auferstanden. Was für eine korrigierte Hoffnung haben die jetzt. Wir haben gehofft, dass er. Und jetzt ist die Hoffnung eine ganz andere geworden. Eine biblische Hoffnung, eine wahrhaftige, eine göttliche Hoffnung ist es geworden. Nicht einmal der Tod kann sie zerstören. Das Verstehen, das plötzliche Verstehen vom Opfertod von Jesus, das Verstehen vom Karfreitag ermöglicht erst durch die Freude. Wenn Jesus einfach hat gesagt, Kuckuck, da bin ich, hat sie den Tod nicht richtig verstanden, vielleicht. Oder es hat noch eine riesen Erklärung gebraucht. Aber das Brechen vom Brot, das Brechen vom Leib Jesu, vom auferstandenen Leib Jesu, wo das Brot bricht, wo sie alles hat, einen Zusammenhang plötzlich. Zweite Korn ist wahrhaftig in die Erde und hat Frucht bewirkt. Und heute können wir sagen, mit dieser Hoffnung vom Karfreitag, mit dieser Hoffnung, dass Jesus am Kreuz sein Leib gebrochen hat für die Vergebung von unserer Schuld, mit dieser Hoffnung können wir sagen, nichts, gar nichts mehr kann uns trennen von der Liebe von Jesus. Nichts. Weder Engel, noch Dämonen, noch Zukünftiges, noch Vergangenes, noch schlechte Nachrichten, nicht einmal der Tod mehr kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das ist jetzt klar. Das ist für die zwei total klar. Sie haben den Opfertod verstanden. Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus hat 11 Kilometer gemacht für diesen zwei Freunden von ihm auf die Spur zu helfen. Ich möchte euch einfach sagen heute Morgen, Jesus ist bereit für uns 11 Kilometer zu machen oder mehr, wenn es muss sein. Für mit uns auf einen Berg zu gehen, für mit uns eine schlaflose Nacht zu verbringen. Jesus ist bereit, vieles für uns zu investieren, damit wir seinen Tod und seine Auferstehung können verstehen können. Weil dort ist unsere Hoffnung dann nachher am richtigen Platz. Am total richtigen Platz. Gern macht Jesus 11 Kilometer. Nicht nur die zweite Meile, wo er sagt, wir sollen das füreinander machen, sondern 11 Kilometer. Damit unsere Hoffnung nicht falsch ist, nicht so schnell kann zerbrochen werden, wenn irgendetwas geschieht, sondern kann korrigiert werden, wenn nötig. und mit dem lebendigen Jesus darf rechnen und unterwegs sein. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du lebst. Danke, dass vor Jahren du diese 11 Kilometer mit mir hast gemacht. Ja, vielleicht waren es 11 Jahre gewesen. Bis zu 20 runtergefallen ist. Und ich danke dir einfach dafür. Und danke für die Bereitschaft von allen von uns. Von jedem von uns. Danke für genau diese Bereitschaft. Für die, die wir dafür beten, die vielleicht schon lange hoffen, sie dürfen entdecken, wer du bist. Danke, dass du dich auch ins Zeug legst für das. Danke, dass du lebst und heute mitten unter uns lebst. Amen.